Ja, bei dem schönen Beispiel, was Johanna uns zur Begrüßung gebracht hat, da habe ich gedacht, wie wird es wohl euch gehen? Und seid ihr eher so die Anti-Weihnachts-Deko-Stimmungsfraktion oder die, die das ganz toll finden? Also ich glaube, unsere chinesischen Gäste finden es eher super, ne? Oder? Ich glaube, alle, was ich so gehört habe, wir hatten auch eine koreanische Praktikantin, die fand es auch ganz traumhaft. Aber die Deutschen sind ja so gespalten. Und ich weiß gar nicht, wo ich mich hinsortieren würde. Ich mache mal eine Meinungsumfrage. Wer findet es toll so mit der Weihnachtsdeko und Adventsdeko? Okay, klare Mehrheit. Und wer findet es einfach blöd? Okay, Christian und Hanna. Typisch nonkonformistisch, wie immer, genau. Es muss ja sein. Nee, gut. Also erstaunlich, ja, doch, eine große Mehrheit dafür. Wir hatten hier auch schon mal Weihnachtsdeko ein Jahr. Ich weiß, Frank war dabei, der hat das mit vorbereitet. Das war auch sehr heavy, würde ich mal sagen. Also es war sehr stark, ausdrucksstark. Und da waren die Gemeinungen auch sehr gespalten in der Gemeinde. Ja. Auf jeden Fall, und darüber will ich heute reden, ist die Weihnachts- und Adventszeit ein Neuanfang, ein richtig krasser Neuanfang. Dieses Jahr war ein sehr trüber November. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal so trüber in Erinnerung hatte. Irgendwie schien nie die Sonne, es hat dauernd geregnet. Ich bin immer nass hier angekommen. Ätzend, ja. Und da war schon schön. Also für mich muss ich auch sagen, dass dann jetzt überall wieder Lichter sind, Weihnachtsmärkte, Kerzen, Vorfreude auf Weihnachten. Toll. Ein Neuanfang. Advent und Weihnachten ist auch ein Neuanfang gewesen in der Menschheitsgeschichte, den Gott gesetzt hat. Eines meiner Lieblingszitate von Kierkegaard, manche haben es vielleicht schon gehört, der hat mal gesagt, also ein dänischer Philosoph, der hat gesagt, die einzige Neuigkeit der Weltgeschichte ist der Einbruch der Ewigkeit durch das Kind in der Krippe. Die einzige Neuigkeit der Weltgeschichte. Also Kriege, politische Streitereien, all sowas hat es schon immer gegeben, aber die einzige wirkliche Neuigkeit ist, dass die Ewigkeit, dass die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt erschienen ist. Das ist echt ein Neuanfang. Gott selber kommt in diese Welt und tritt auf die Seite seiner Geschöpfe. Ausgerechnet als kleines Kind in einer Flüchtlingsfamilie, in einer jüdischen Familie. Er kommt, um selber die Menschen aufzurichten, sie zu befreien von dem, was ihnen Angst macht, was sie gefangen hält, an Bösem, was in ihnen steckt. Gott bleibt nicht in der Distanz, wie man das aus den Religionen kennt, und sendet irgendwelche Aufträge oder Meditationsanleitungen oder Gebote, sondern er kommt selber in unsere Welt hinein. Das ist der wunderbare Neuanfang, den man gar nicht genug nachbuchstabieren kann, den Gott mit Weihnachten setzt. Man kann sich das auch an der Bibel klar machen. Ich hole mal eine. Also Gott hat über 1800 Jahre Geschichte mit seinem Volk gemacht. Das ist hier so zwei Drittel, etwas mehr als zwei Drittel aufgeschrieben. Ne? Mal gucken, ob ich es finde. Ja, genau, hier geht es wieder los. Und jetzt, also das haben wir mit dem jüdischen Volk gemeinsam, dieser Teil hier. 1800 Jahre, wo Gott Propheten gesandt hat, wo Gott Leute inspiriert hat, sein Wort aufzuschreiben. Und dann macht Gott einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang, der beginnt mit den Vorbereitungen, also davon handelt das, geht das los auf die Geburt von Jesus, was dem vorausging, und dann mit Jesu Geburt. Und dann ist mitten in der Bibel, geht es wieder mit einem leeren Blatt los, Seite 0. Ja? Also Seite 0, Neuanfang, Neues Testament, Gott wendet sich an alle Menschen durch diesen Jesus, den er zu uns gesandt hat. Aber Advent ist auch die Chance für Neuanfang in unserem eigenen Leben. Und ich finde das immer sehr aufregend, wenn Leute so einen Neuanfang wagen. Offensichtlich und am eindrucksvollsten ist das natürlich, wenn jemand bisher mit Christsein nichts am Hut hatte und dann so einen Erstkontakt oder über einen längeren Zeitraum Gemeinde kennenlernt, Gott kennenlernt, Jesus kennenlernt. Und wir haben solche Leute immer wieder, die schickt Gott uns hier in die Gemeinde, wunderbarerweise. Das ist ganz toll und aufregend. Und es gibt auch so einen in der Bibel, und mit dem möchte ich mich heute mit euch beschäftigen, für den die Begegnung mit Jesus auch so ein Neuanfang war. Der Predigttext, den drucken wir meistens in unser Gottesdienstblättchen, da könnt ihr den mitlesen. Ich habe noch mal im Urtext nachgelesen, deshalb ist es jetzt bei mir noch ein kleines bisschen anders als das, was da abgedruckt ist aus der Neue Leben Bibel. Johannes Evangelium Kapitel 3, 1 bis 16. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat als ein Lehrer. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Aber wie geschieht sowas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Kreuz aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Kreuz aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte für einen Neuanfang aus verschiedenen Gründen. Einmal Nikodemus war Mitglied des Sanhedrium, der jüdischen Regierung. Und deshalb kommt er auch nachts, weil das für ihn ein Riesending gewesen wäre und eine Menge Stress bedeutet hätte, wenn die ihn dabei gesehen hätten, dass er sich so an Jesus wendet. Aber immerhin, er kommt, er traut sich, er überwindet diese Scheu, sich Jesus zu nähern und er geht auf Jesus zu. Ein anderer Punkt ist, Nikodemus war schon alt, wahrscheinlich sogar noch älter als ich, also vielleicht so 60 Jahre alt. Früher wurde man da nicht in diese jüdische Regierung gewählt. Außerdem bezeichnet er sich selbst als einen alten Menschen. Und ehrlich gesagt, in dem Alter, schon in meinem Alter, lässt man sich nicht so gern sein Leben nochmal umkrempeln. Ist nicht so verbreitet. Eher die Ausnahme. Und selbst die Bereitschaft, etwas ganz Neues zu lernen, ist auch sehr selten. Deshalb ist das eigentlich bewundernswert, dass er zu Jesus geht und fragt. Außerdem war er ein hochdekorierter Theologe. Er hatte eine wichtige Funktion in seinem Land. Er war sowas wie Verfassungsrichter vielleicht, Regierungsmitglied. Wann lässt sich so einer schon mal belehren von einem, der nie eine Uni besucht hat, der nicht mal Abitur hat? Aber Nikodemus ist, und das ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung, um glauben zu können, um Jesus kennenzulernen, er ist ehrlich zu sich selber. Nikodemus gesteht es sich selbst ein und spricht es auch aus. Ich habe gemerkt, du, Jesus, bist von Gott gekommen. Niemand kann so reden wie du. Niemand kann einem Sturm befehlen. Niemand kann Tote lebendig machen, kann Stumme zum Reden bringen, kann Taube hören machen. So wie wir es eben in dem Mary, Did You Know Lied gesungen haben. Das hat Nikodemus verstanden. Er wusste und sagt es auch, in dir, Jesus, begegnet mir Gott. Darum will er jetzt wissen, worauf kommt es an? Du bist doch ein Lehrer. Und jetzt ist interessant, wwie Jesus reagiert. Denn Nikodemus kommt zwar mit einer Erwartung, aber er sagt, Jesus, du bist ein Lehrer, ich erwarte eine Lehre von dir, gib mir eine Information. Und wie das so ist in Vorlesungen oder Vorträgen, da bekommt man dann interessante Informationen und entweder man speichert die ab und sagt, oh ja, das ist wichtig, das muss ich mir merken, oder man sagt, so ein Quatsch, das lasse ich mal wieder. Man hat sozusagen ein distanziertes Verhältnis zu dieser Information und dann macht man irgendwas damit. Und interessant ist, dass Jesus diese Rollenzuschreibung nicht annimmt, ja, die Daskalos, Lehrer, sondern er antwortet gleich in die Mitte hinein und sagt, du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Ich gebe dir nicht nur eine Information, die du irgendwo in deinem Hinterkopf abspeichern willst. Ich bin nicht nur ein Lehrer für dich, sondern ich bin ein Veränderer, ein Erneuerer, ein Beweger, einer, der dein Leben erlösen will. auf ganz neuen Grundstellen. Du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Also Jesus definiert neu, wer er ist und wer du bist, wer ich bin. Das macht er mit Nikodemus, das macht er auch mit uns. Du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Niemand kann in das Reich Gottes kommen, der diese Erneuerung nicht erlebt hat. Da ist Nikodemus erstmal ziemlich irritiert, ja, merkt man richtig. Der ist wahrscheinlich sonst nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen bei der Lebenserfahrung und Regierungsverantwortung. Aber hier hat er jetzt echt ein Problem und sagt, ey, wie soll das gehen? Ich bin doch schon groß geworden, wie soll ich neu geboren werden? Ich möchte dieses Leben, von dem du sprichst, aber wie geht das? Und da erinnert Jesus ihn an eine Geschichte, die Nikodemus schon im Kindergottesdienst gehört hat. Wenn es sowas im Judentum gibt, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall kriegen die Kleinen da auch schon sehr viel beigebracht aus der Bibel, ganz klar. Und so muss das mit Nikodemus eigentlich auch gewesen sein, spätestens im Konfirmandenunterricht oder dem Äquivalent. Sowas gibt es definitiv. Es gibt eine jüdische Konfirmation, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht davon zu viel erzähle. Aber das war schon sehr cool. Auf dem Platz an der Westmauer vor dem Tempel, da feiern die Bar Mitzwa und auch die liberaleren Juden auch mit den Mädchen. Und dann feiern alle und werden Süßigkeiten ins Volk geworfen. Und ich dachte, ich war armer Student, die werfen sogar mit Dollarscheinen. Das fand ich richtig cool. Ja, damit sich alle mitfreuen, auch wenn die nichts glauben oder so, dann freuen sie sich wenigstens über die Dollarscheine. Also das war jedenfalls auf jeden Fall so. Und die haben einen biblischen Unterricht gehabt. Und Nikodemus kannte die Geschichte, an die Jesus ihn jetzt erinnert. Aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21. Die Geschichte war, dass das Volk Israel in der Zeit der Wüstenwanderung von einer Schlangenplage überfallen wurden. Und viele Leute wurden von diesen giftigen Schlangen gebissen. Und sie bekommen auch, es hat was damit zu tun, dass sie Gott nicht gehorcht haben und ihm nicht auf ihn gehört haben. Und es ist eine Strafe Gottes. Und Mose betet für das Volk. Und Gott hat ihn gehört und gibt ihm einen Rettungsweg, macht einen Rettungsweg auf für die Menschen. Und zwar befiehlt er dem Mose, ein Rettungszeichen aufzurichten. Mose soll eine Bronzeschlange auf einem Kreuz, auf einem Pfahl aufrichten. Und jeder, der auf diese Bronzeschlange schaut, der diesem Rettungszeichen vertraut, der wird durch das Schlangengift nicht getötet. Und jeder, der das Zeichen verachtet und sagt, was soll das, und nicht hinguckt, der stirbt an dem tödlichen Gift. Ganz spannend, weil es da auch darum geht, hey, glaubst du dem, was Gott gesagt hat oder nicht? Ja? Jesus nimmt jetzt diese Geschichte und sagt, heute hat Gott ein neues Rettungszeichen für dich. Wenn du darauf vertraust, hast du ewiges Leben. Wenn du dich abwendest, wirst du am Gift der Schlange sterben. Entscheide dich. Vertraust du dem Rettungszeichen Gottes? Das neue Rettungszeichen ist der gekreuzigte Jesus selbst. Er, der Menschensohn, wird an einem Kreuz erhöht, sodass alle ihn sehen können. Und jetzt fällt die Entscheidung für Nikodemus und für jeden anderen Menschen. Vertraue ich darauf, dass der mich retten kann? Nehme ich das für mich an, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat, für alles, was in meinem Leben schiefläuft, was an mir fehlt? Gebe ich das zu, auch wenn ich schon alt bin wie Nikodemus oder vielleicht so klug und studiert und so einen coolen Masterabschluss habe oder irgendwelche anderen tollen Auszeichnungen? Nehme ich das, diese Demütigung an und nehme ich dieses Geschenk an? Lasse ich mich von Jesus retten, sodass ich ihm dann auch folge und diene und für ihn da sein möchte? Jesus fordert Nikodemus auf zu diesem Vertrauensschritt des Glaubens. Verlass dich auf das neue Rettungszeichen. Verlass dich auf den Gekreuzigten. Dann wirst du neu geboren und der Heilige Geist wird in dein Herz kommen und die Liebe Gottes wird dein Wesen Schritt für Schritt verwandeln. Einen anderen Weg zum ewigen Leben gibt es nicht, sagt Jesus. Der Glaube allein, das Vertrauen zu ihm kann dich retten. Ich bin so dankbar, dass das mir mal jemand erklärt hat. Ich war noch nicht so alt wie Nikodemus, ich war vielleicht gerade so wie Silas, ne? So um die 18 ungefähr, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ne? Also plus minus. Und da gab es jemand in meiner Schule, der hat PVS, hießen die Provisorische Vereinigung für Schülermissionen, war irgendwie eine wilde Truppe. Und mir wusste ich auch nicht so richtig, wie die so drauf sind. Aber der hat mir das sehr eindrücklich erklärt. Ja, so wie Jesus das hier mit Nikodemus gemacht hat. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das ist echt, da ist was dran, da steckt eine Wirklichkeit dahinter, die Kraft hat. Es sind nicht nur Sprüche. Und ich habe diesen Glaubensschritt zu Jesus hingemacht und ich habe ihn seitdem nie wieder bereut. Es war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und ich kann das so sagen, wiedergeboren durch Wasser und Geist. Gottes Geist hat mein Leben verändert. Neugeboren aus Wasser und Geist. Was soll das Wasser? Mit dem Wasser meint Jesus die Taufe. Beides bindet Jesus zusammen. Er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird ewig gerettet werden. Der wird von dem Schlangengift, von dem Gift des Bösen gerettet. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden, sagt er am Ende des Markus-Evangeliums. Gott möchte doppelt an uns handeln, mit Wasser und Geist. Innerlich durch seinen Geist, der in uns kommt, wenn wir ihn im Glauben aufnehmen. Äußerlich durch die Taufe, durch die Gott wunderbar an uns wirkt. Wir haben heute Morgen, hier ist noch schön dekoriert, sind hier noch schöne Blumen. Wir haben heute Morgen 4 junge Frauen getauft. Im Augenblick sind es überwiegend Frauen. Gut, dass das davor auch mal ein Mann war, der Karl, genau. Und dass diese Frauen erkannt haben, hey, es ist beides wichtig, dass Jesus mich von innen verändert, dass ich mich ihm anvertraue, aber auch, dass ich äußerlich durch dieses Sakrament der Taufe mit ihm verbunden werde. Und es ist mehr, ich bin überzeugt, Taufe und Abendmahl, das ist mehr als bloß ein äußeres Zeichen, als ein Händeschütteln oder ein Schulterklopfen, sondern dass Gott selber darin wirkt, auf wunderbare Weise und einen ewigen Bund schließt und dass wir diese Taufe, wenn wir auch mal als Kinder getauft wurden, als eine Kraft für unser Leben immer wieder neu in Anspruch nehmen können und uns darauf besinnen, hey, hier hat Gott einen Bund geschlossen, ein Siegel auf mich gelegt. Welches ist die richtige Reihenfolge? Erst taufen oder erst glauben? Da gab es auch schon hier heftige Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Dirk Nodorp, der wollte schon mal gar nicht mehr Musik machen, wenn wir hier Kinder taufen. Ne? Ist heute nicht da, aber das ist kein Geheimnis, hat er hier öffentlich gesagt. Also wie rum ist es richtig? Im Urchristentum wurden natürlich erst Leute getauft, nachdem sie zum Glauben kamen. Da gab es aber noch keine zweite Generation. Da gab es noch keine Kinder, die in christliche Familien hineingeboren wurden. Deshalb sagt das Neue Testament da ausdrücklich nichts dazu. Und wir denken uns hier im Lutherhaus, wenn Gott selber keine Reihenfolge festlegt, ist sie ihm anscheinend auch egal. Und wir machen das beides. Wir taufen Leute, die erwachsen sind. Und wir nehmen das an, wenn Eltern ihre Babys taufen lassen wollen. Wichtig ist, dass beides passiert. Die innere Erneuerung von Gott und das äußere Sakrament der Taufe. Dass beides passiert, Erneuerung durch Wasser und Heiligen Geist. Ja, wie ist das bei Nikodemus weitergegangen? Das wüsste ich echt gerne. Es gibt ein paar Anzeichen, aber wir haben leider nicht ausreichende Informationen. Wir wissen, dass diese Nacht ihn schon verändert hat, diese Begegnung mit Jesus. Er hat dann im Prozess gegen Jesus im jüdischen Rat mitgewirkt, auf der Seite derer, die sich gegen die Verurteilung Jesu gestellt haben, war leider eine Minderheit. Es sind uns 3 Ratsmitglieder namentlich bekannt, die auch an Jesus geglaubt haben, die Jesus für den Messias gehalten haben, Josef von Arimathea, Nikodemus und Gamaliel. Und die tauchen auch an wichtigen Stellen in der Bibel auf und bei manchen ist auch nicht so ganz sicher, ob sie jetzt wirklich Christen geworden sind, an Jesus geglaubt haben, aber sie stellen sich auf seine Seite. Ich wüsste zum Beispiel gerne, hat Nikodemus nochmal den auferstandenen Jesus erlebt? Ist er ihm nochmal so begegnet, wie die Jünger es nochmal geschenkt bekamen? Hat er sich selber vielleicht auch taufen lassen, dass bei ihm beides wahr wurde, Glauben und Taufe? Oder hat er vielleicht seinen Glauben an Jesus im Untergrund gelebt, wie das heute viele Christen in der islamischen Welt tun müssen, um nicht für ihr Christsein getötet oder verfolgt zu werden? Es gibt jedenfalls alte Quellen, die berichten, er habe sich mit den anderen beiden Ratsmitgliedern, Josef von Arimathea und Gamaliel, zu seinem Glauben an Jesus, den Messias, bekannt. Soweit Nikodemus, aber wie ist das bei uns? Fängt Gott auch ein neues Kapitel mit uns an? Ich habe schon erzählt, 2 Erwachsene kommen gerade zu Taufvorbereitungsgesprächen und wollen auch gerne diese Gemeinschaft mit Jesus erleben. Vielleicht möchtet ihr auch einen Neuanfang mit Gott machen im Advent. Dazu ist heute eine super Gelegenheit, auch nicht nur, wenn du ein Problem hast oder wenn es dir schlecht geht, sondern auch, wenn du richtig gut drauf bist und fröhlich bist, kannst du heute rausgehen und zur Segnung und den Ralf oder die Elisabeth bitten, dass sie mit dir beten und sagen, zu Gott sagen, ich möchte auch einen Neuanfang machen. Und wenn wir als Kinder schon getauft wurden, dann können wir immer wieder in unser eigenes Getauftsein zurückkehren. So wie Martin Luther es sagt, wir sind ja hier im Lutherhaus, in der ersten der 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, da heißt die erste These, Jesus wollte, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Mit diesem Wort Buße meint Martin Luther Neuanfang, ein Zurückkehren in die Taufe, ablegen, was unsere Herzen schwer macht, was uns traurig macht, was uns runterzieht und neu in das Licht Gottes hineintreten, Gottes Liebe, Gottes Kraft neu empfangen. Advent heißt, wir können alle immer wieder einen Neuanfang machen, den Neuanfang Gottes mit uns nachvollziehen. Jeden Tag ist seine Gnade neu, heißt es in einem Psalm. Wir können die Schatten der Vergangenheit hinter uns lassen und wieder in die Arme Gottes kommen. Jesus will bei uns ankommen und wir können uns ihm anvertrauen. Es soll nicht nur äußerlich Weihnachten werden, sondern auch in uns will Jesus geboren werden. Der Advent ist die optimale Gelegenheit dafür. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.